Folge mir ist die Predigtreihe. Wer Jesus nachfolgt, ist Jesus nahe. Und das bedeutet, diese Nähe wird einen auch verändern. So wie guter Umgang die Sitten verbessert, so verdirbt auch schlechter Umgang die Sitten. Und bei Jesus ist es ähnlich, nur da kommt immer nur Gutes raus. Wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen von Jüngerschaft und Nachfolge auf die unterschiedlichen Lebensbereiche. Dazu hatten wir uns das Thema Geld angeschaut. Letzte Woche zu Pfingsten haben wir uns mit der Sexualität beschäftigt. Heute kommt ein weniger prickelndes Thema. Heute geht es um die Arbeit. Also ich denke, ein weniger prickelndes Thema. Ja, wenn wir über Arbeit reden, dann reden wir über die Montage bis Freitage zumindest meistens. Außer du bist Pastor, dann darfst du auch sonntags arbeiten. Aber vielleicht denken sich manche, oh Mensch, ist eigentlich noch Wochenende. Pastor, kannst du nicht über was anderes reden? Arbeit habe ich ab morgen die ganze Zeit und das auch genug. Ich habe mich, ehe ich Pastor wurde, immer aufs Wochenende gefreut. Jetzt freue ich mich auch aufs Wochenende, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, warum reden wir über Arbeit? Arbeit ist etwas, was unser Leben kennzeichnet, manchmal mehr als wir wollen, aber es ist ein Bestandteil, ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Viele, viele, viele Stunden unseres Lebens beschäftigen wir uns mit Arbeit. Wir sind viele, viele Stunden in den Büros, auf den Baustellen. Aber nicht nur das ist Arbeit, sondern auch, wenn du zu Hause arbeitest, deinen Haushalt führst, auch das ist Arbeit und das kann einen auch manchmal 7 Tage die Woche kosten, manchmal 8 Tage gefühlt die Woche. Aber Arbeit beginnt schon früher. Wenn du Schüler bist, wenn du Student bist, auch das ist dann deine Arbeit. Das ist deine Arbeit, die du zu tun hast und die beschäftigt uns. Und ganz vorab eine Nachricht an alle, die sich fragen, wie ist Arbeit überhaupt zu bewerten? Arbeit ist gut. Das ist vielleicht für einige eine neue Nachricht. Aber Arbeit ist biblisch gesehen etwas Gutes. Denn Gott ist der Allererste, der gearbeitet hat. Wir haben von der großen Arbeit, von dem großen Werk Gottes in der Lesung einiges gehört in Psalm 104. Gott arbeitet, Gott ist ein Arbeiter, Gott ist ein Kreativling. Er ist kreativ, er überlegt sich Dinge und er geht ans Werk. Und wir sehen in den ersten Passagen der Bibel, in 1. Mose, dass es immer wieder heißt, wenn er irgendwas gebaut hat, wenn er irgendwas geschaffen hat, dass er dann am Ende immer sagt, das ist gut. Diese Arbeit war gut. Arbeit ist gut. Ich habe wieder was Neues gemacht. Das ist gut. Und ganz zum Schluss, als er uns gemacht hat, hat er natürlich gesagt, es ist sehr gut. Gott ist der Ausgangspunkt, wenn wir über Arbeit nachdenken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du montags zur Arbeit musst. Dann ist für mich gefühlt Gott nicht der Ausgangspunkt meiner Überlegung über meine Arbeit, sondern vielleicht Resignation und Frustration. Aber das Wesen der Arbeit, wie Gott es sich zu Anfang gedacht hat, war etwas Schönes, war etwas Kreatives, was Planvolles, was lebensfördernd war, was Leben schaffen sollte, was zum Nutzen, zum persönlichen Nutzen für andere war. Und Gott hat auch durch sein Werk, durch seine Arbeit, was ein und dieselben Worte eigentlich sind, im Deutschen unterscheiden wir, Gottes Arbeit, Gottes Werk, was er geschaffen hat, das macht ihn groß und erfreut die Menschen. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Wir haben in Psalm 104 vieles gelesen, was Gott tut. Vielleicht habt ihr gedacht, oh Mann, das ist ein ganz schön langer Psalm. Ist das wirklich eine gute Idee, in einem Gottesdienst so viel Bibel zu lesen? Das ist gut, mal zu hören, was hat Gott alles gemacht? Gott hat die Schöpfung gemacht, er hat sie wunderbar gemacht. Und er hat es gemacht, damit wir ihn rühmen und preisen und sagen, danke Herr für dieses super Wetter, das hast du erarbeitet. Und das war kreativ. Und am 7. Tag hast du gesagt, und jetzt ruhe ich. Und vielleicht kennt ihr diese Momente, wenn man, ich hoffe, ihr kennt diese Momente, wenn ihr so richtig mal locht habt, wenn ihr richtig gearbeitet habt. Und dann abends fällt man so ins Bett und denkt so, ich bin fertig ohne Ende. Ich kann meinen kleinen Zeh nicht mehr bewegen, aber es war ein guter Tag. Ich habe was Sinnvolles gemacht, ich habe was Gutes gemacht und wenn ich das sehe, dann sehe ich auch etwas von der Kreativität Gottes. Arbeit ist nicht, wie vielleicht einige von uns denken, etwas, was nach dem Sündenfall irgendwie auf uns hereingebrochen ist. So vorher war alles freundlich und Gott und ich im Garten Eden unterwegs, nur am Chillen. Meine Tante hat mal Chillen übersetzt mit nichts tun und sich dabei nicht langweilen. Das fand ich eine schöne Definition. Also einfach nur mit Gott sein und nichts tun. Und dann haben Adam und Eva blöderweise diese Frucht gegessen. Und dann war das die erste Sünde. Und dann hat Gott gesagt, und jetzt müsst ihr arbeiten. So ist es nicht. Der Mensch war noch nie arbeitslos. Auch als die Sünde überhaupt noch nicht da war, als Sünde überhaupt noch nicht im Leben der Menschen existierte, gab es Arbeit. Und wir lesen das in zwei Versen im ersten Mosebuch, in Kapitel 1, Vers 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Wir sind Ebenbilder des allmächtigen Gottes. Sie sollen herrschen. Sie sollen was tun. Sie sollen nicht einfach nur blöd rumsitzen wie oder blöd rumstehen wie im Baum, sondern sie sollen was machen. Sie sollen herrschen über die ganze Erde, über die Tiere und so weiter und so fort. Ob wir diesem Herrschaftsauftrag wirklich gerecht nachkommen, ist eine ganz andere Frage, aber das ist der Auftrag. Und im zweiten Kapitel, Vers 15, heißt es weiter, und Gott der Herr nahm den Menschen, das ist noch bevor die Sünde in die Welt kam, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott kreiert aus dem Nichts heraus etwas und sagt uns nicht, jetzt tu es mir ebenso. Das können wir nämlich nicht. Also zumindest kenne ich niemanden, der aus dem Nichts etwas macht. Sondern Gott schafft etwas, Gott arbeitet etwas und sagt, das ist meine Schöpfung, das sind meine Ressourcen und ich möchte, dass du jetzt mit meinen Ressourcen richtig umgehst, dass du sie verwendest. Wir arbeiten mit der Kreation Gottes. Wir verwalten seine Ressourcen. Wenn du arbeiten gehst, verwaltest du die Ressourcen Gottes. Egal, ob das, wenn du jetzt sagst, ich habe aber eigentlich eher einen geistigen Beruf und jetzt ich fäll keine Bäume und mache irgendwas, sondern habe wenig mit der Natur zu tun. Auch das sind Ressourcen, die du bekommen hast. Wenn du eine gedankliche Arbeit hast, meinetwegen, du bist Lehrer oder sowas, ja? Dann ist dir Zeit zur Verfügung gestellt worden, Menschen sind dir zur Verfügung gestellt worden und du darfst jetzt den Verstand, den Gott gibt, als Ressource verwenden. Das ist ein Riesenvorrecht. Dieses Vorrecht hat Gott nicht den Tieren gegeben, dieses Vorrecht hat er uns gegeben. Du hast das Vorrecht, die Ressourcen von Gott zu verwalten und zu gebrauchen. Aber so wie das mit dem Vorrecht ist, ist es auch eine Verantwortung. Eine große Verantwortung, die wir haben. Es ist eine große Verantwortung, wie wir mit dem Thema Zeit umgehen und ob wir Menschen sind, die fleißig sind oder faul. Deswegen ist es ein wichtiges Thema. Für uns auch an diesem Tag. Arbeit ist ein Hinweis für uns auf unsere Würde. Die Würde des Menschen ist ja nicht eine Idee, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Das hat Gott, das ist Gottes Idee, dass wir würdig sind, dass wir eine besondere Würde in der ganzen Schöpfung haben, ist Gottes Idee und die wird dadurch ersichtlich, unter anderem, dass wir arbeiten, dass wir kreativ sind. Auch wenn du vielleicht unter unwürdigen Umständen arbeiten musst. Das ist wieder ein anderes Thema, aber erst einmal ist vom Grundsatz Arbeit etwas unglaublich Gutes und von Gott her ist es auch Ausdruck des Segens. Du darfst arbeiten. Ich nehme dich mit hinein in meinen Plan. Gott hat uns körperliche und geistige Begabung geschenkt. Und da sind wir alle unterschiedlich. Der eine ist mega gut im Handwerken. Und da würde ich mir manchmal eine Schippe mehr wünschen. Der andere kann geistig sehr, sehr gut arbeiten, gut sprechen, gut reden und das kann der andere dann nicht so. Der hört dann an dem Punkt halt zu. Und so haben wir alle unterschiedliche Begabungen und haben von Gott auch den Wunsch aufs Herz gelegt, das sehen wir in diesen zwei Versen, nach Betätigung. Dass wir einen Platz haben, dass wir etwas tun und nicht einfach rumstehen wie ein Baum. Ich finde es schön, dass hier in Südbaden für Arbeiten oft das Wort Schaffen gebraucht wird. Und ich finde es schön, dass es in diesem Wort, wenn wir schaffen gehen, wenn wir arbeiten gehen, wenn wir schaffen gehen, merken wir schon in diesem Wort diese Verbindung zu dem Schöpfer, der etwas geschaffen hat. Wenn du schaffen gehst, dann reflektierst du damit, dass du ein Ebenbild des schaffenden Gottes bist. Ist dir das bewusst? Dass Arbeit etwas ist, womit Gott dich segnen möchte, womit er zeigt, hier wird die Ebenbildlichkeit, wir sind ähnlich. Und das kommt zum Vorschein, das wird ausgedrückt, wenn du mal luchst, wenn du schaffst, wenn du arbeitest. Darum ist im Neuen Testament, im 2. Thessalonicher Brief, könnt ihr mitlesen, Verse 10 bis 13, das ist auch ein Thema in der christlichen Gemeinde. Und Paulus sagt dort, als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Also das hat er schon mal gesagt und muss es anscheinend wiederholen für diese Gemeinde. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun, Gutes zu machen, Gutes zu schaffen. Und in diesen, habe ich gar nicht mit abgedruckt, in Vers 13 heißt es, ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und man kann in diesem Gutes tun einen Link sehen, eine Verknüpfung zum ersten Mosebuch, wo Gott etwas macht und sagt, es ist gut. Und Paulus sagt, Leute, wenn ihr Christen seid, dann könnt ihr nicht sagen, ach ja, Maranatha, komm, Herr Jesus, er kommt ja bald. Jetzt können wir faulenzen. Wir sind ja keine weltlichen und fleischlichen Menschen, wir sind geistliche Menschen. Wir beten und wir lesen Gottes Wort. Wir sind auf geistlichen, spirituellen Sphären mit Gott vereint. Und das zählt. Und wer jetzt noch arbeitet, der schaut eigentlich nur noch zurück auf das alte Leben. Früher, was früher wichtig war, ist jetzt nicht mehr wichtig. Und Paulus sagt, das ist absolut falsch. Arbeit ist gut. Arbeit ist Gott gewollt. Gottes Werk ehrt Gott und ist für die Menschen von positivem Nutzen. Und Gott schaut sich unsere Arbeit an. Und er schaut auf unser Werk und guckt, ob es ebenso ihn ehrt und vom Nutzen für andere ist. Die Frage ist, ehren wir Gott mit unserer Arbeit und dienen wir den Menschen? Also genau das, was Gott getan hat. Sollte die Frage für uns sein, wenn wir jeden Montag aufstehen und sagen, aufs Neue. Arbeit ist gut, aber Arbeit ist nicht nur gut. Arbeit ist beschädigt. Die Arbeitswelt ist gebrochen. Und das lesen wir auch im ersten Mosebuch. In Kapitel 3 lesen wir davon, in Versen 17 bis 19, wo der Mensch zerbrochen ist, wo die Sünde in das Leben des Menschen gekommen ist. Und wir sehen in der ganzen Bibel dann hindurch, dass unsere Zerbrochenheit, weil unser Herz nicht okay ist, alle Lebensbereiche, mit denen wir in Verbindung stehen, auch zerbrochen sind. Darum reden wir über Geld, Sex, Arbeit. Der Umgang mit Geld ist eine ganz zerbrochene Kiste. Der Umgang mit Sex, wir hatten es letzte Woche, Gott hat es so gut gemeint, aber der Umgang damit ist zerbrochen und braucht Wiederherstellung. Und bei der Arbeit ist es genau das Gleiche. Unsere Arbeit ist zerbrochen, ist gebrochen. Dort ist Sünde hineingekommen. Wir erleben Arbeit nicht nur als Segen. sondern oftmals auch als Fluch. Das, was wir von Montag bis Freitag erleben. Wir erleben Last und Mühe. Wir erleben, dass Menschen aus Arbeit nicht Gott verherrlichen und Menschen dienen wollen, sondern ausbeuten und unterdrücken. Und wo wir stehen und uns fragen, Arbeit ist gut? Was erzählst du mir? Sei ein Tag mal bei mir auf der Arbeit. Und dann sagst du noch einmal, dass Arbeit eine gute Idee von Gott ist und dass darin die Ebenbildlichkeit Gottes zum Ausdruck kommt. Dein Reden wird dir noch vergehen. Ja, Arbeit hat ihren wahren Wert verloren, so wie Gott es sich gedacht hat. Das Problem ist, dass Satan es angreift. Satan greift nicht nur, wie in der Geschichte von Adam und Eva, nicht nur das Wort Gottes an. Was hat Gott nochmal gesagt? Was waren nochmal seine Worte? Meinst du wirklich, dass er richtig geredet hat? Sondern er greift auch Gottes Arbeit, Gottes Werk an. Warum kann man sagen, dass Satan Gottes Werk angreift? Adam und Eva, ich habe es vorhin gesagt, Gott hat sie gemacht, Gott hat sie erarbeitet, Gott hat sie geschaffen. Und er sagt am Ende, es ist sehr gut. Bei den ganz anderen Sachen sagt er, es ist gut. Bei den Menschen sagt er, es ist sehr gut. Und eigentlich müssten Adam und Eva sagen, alles klar, ich bin sehr gut gemacht. Und ich darf jetzt in dieser Schöpfung Gottes, darf ich mitarbeiten und habe eine Identität von Gott bekommen, sehr gut. Und der Satan kommt und macht ihn verständlich, dass das, was Gott gemacht hat, nicht genug ist. Euch fehlt noch was. Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand. Macht es selbst. Trennt euch von eurem Gott. Denn euch fehlt etwas, ihr seid nicht sehr gut. Die Schöpfung, wie Gott sie gemacht hat, ist nicht sehr gut. Du bist nicht sehr gut. Du musst noch mehr machen und tun, damit du Zufriedenheit bekommst, damit deine Befriedigung wirklich erfüllt ist. Vertrau auf dein Handeln, vertrau auf deine Taten, vertrau auf dein schöpferisches Handeln und greif jetzt zu dieser Frucht. Mach dein eigenes Ding, gelöst vom Schöpfer. Und du wirst Befriedigung erfahren. Und dieses Experiment haben schon viele, viele mitgemacht. Dass Gottes Werk nicht vollkommen ist, sondern ich selber mir meine Vollkommenheit erarbeiten muss. Meine Lebensfreude, meinen inneren Frieden muss ich mir erarbeiten mit ganzer Kraft von Montag bis Freitag und auch Samstag und Sonntag. Damit ich zur Ruhe komme, damit wieder über mein Leben steht, sehr gut. Es ist Frieden da. Dass das ein Trugschluss ist, hat schon Salomo herausbekommen in Prediger 2. Und das ist eine Passage, die ich mit euch jetzt lesen möchte. Prediger ist für diejenigen, die nicht aus Deutschland kommen, in den meisten Bibeln heißt es Kohelet. Vielleicht gibt's dadurch den Link. In Deutschland heißt es halt Prediger, das Buch. Salomo schreibt hier dieses Buch und das ist ein sehr spezielles Buch. Vielleicht können wir noch mal kurz ausblenden, die Folie kurz ausblenden. Es ist ein Buch, wo Salomo versucht, das Leben zu verstehen und zu fragen, was hat Ewigkeitswert? Worauf kommt es an in unserem Leben? Und er geht in jede möglichen Lebensbereiche und schaut sie sich an und zeigt, ich habe alles versucht und irgendwie ist alles für die Katz. Und das ist ein unglaublich melancholisches Buch. Ich habe in der Woche diese 12 Kapitel mal am Stück gelesen. Wenn du gerade in so einer depressiven Stimmung vielleicht bist, ist es nicht das beste Buch für dich. Weil dann denkst du, dann kann ich auch gleich Ende machen. Das Gefühl kommt nämlich auf. Das Gefühl der Vergänglichkeit, der Nutzlosigkeit dieses Lebens kommt zu 120%, wenn du dieses Buch durchliest. Und du denkst, was sucht so ein Buch in dem Buch der Bücher? Aber jetzt hören wir mal, was dieser Prediger schreibt, als er auf der Suche war nach Glück. Ich sprach in meinem Herzen. Auf denn, versuche es mit der Freude und genieße das Gute. Aber siehe, Auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es. Und zur Freude, was schafft die? Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu laben, während mein Herz sich mit Weisheit beschäftigte und die Torheit zu ergreifen, bis ich sehe, was den Menschenkindern zu tun gut wäre unter dem Himmel, die Zahl ihrer Lebenstage. Und jetzt kommt unser Thema, die Arbeit. Ich unternahm große Werke, große Arbeit. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte im Haus geborene Sklaven. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich versammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe oder Arbeit. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte, und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Vielleicht scheint es übertrieben, was wir hier lesen, aber ich finde eigentlich gar nicht. Geht mal durch die Nachbarschaft am Wochenende, wie jeder am Rackern und am Malochen ist und am Machen und am Tun. Keine Sekunde Pause. Machen, machen, arbeiten, arbeiten, um irgendwann dieses Gefühl zu bekommen, jetzt ist genug. Jetzt habe ich Frieden. Wir versuchen immer mehr und immer mehr, um uns immer mehr mit Luxus vollzustopfen, um das, was in unserem Herzen leer ist, aufzufüllen mit Dingen, die an sich nicht verkehrt sind. Es ist nicht schlecht. Er sagt, ich hatte daran Freude. Aber es hat ihm nicht das gegeben, was er wirklich gebraucht hat. Wir sehen hier, dass diese Person völlig außerhalb Gottes agiert hat. Das Problem beginnt beim Arbeiten schon in Vers 4. Ich baute mir Häuser. Ich habe mir gemacht. Mir, Selbstzentriertheit. Ich. Und wenn ich damit fertig bin, noch einmal ich. Alles, diese ganzen Dinge, Vergnügungen, auch Alkohol in einem gewissen Maße. Wir trinken alle hier gern Wein. Und auch Sexualität, wir hatten es letzte Woche. Und auch Arbeit ist an sich nicht schlecht. Wir haben es gehört. Aber es gibt der menschlichen Existenz nicht die Befriedigung in deinem Leben, nicht die Bedeutung, nach der du dich sehnst und nach der du auf der Suche bist. Und somit, das ist vielleicht ein hartes Wort, eine harte These, steht über vielen Leben, vielleicht auch unter uns, über dem Leben das Lebensmotto: Arbeit macht frei. Wer nicht ganz geschichtsvergessen ist, weiß, was dieser Begriff bedeutet und wie pervers dieser Satz ist. Dass Menschen in einem KZ hineinkommen und lesen, Arbeit macht frei, und ihnen suggeriert wird, schaff, mach, tu, verdien dir deine Freiheit. Verdien dir dein Glück. Verdien dir das, wonach du dich sehnst. Und so alle wir diesen Satz verteufeln, gerade als Deutsche, und es ist recht so, dass wir es tun, es ist doch ein Lebensmotto von sehr, sehr vielen Menschen, nicht nur in unserem Land. Das Problem Bei der Arbeit, wenn sie so einen Stellenwert bekommen wie in Prediger 2, ist das Problem des Götzendienstes. Götzendienst beginnt dort, das Zitat könnt ihr sogar mitlesen, das habe ich euch mitgegeben. Götzendienst beginnt dort, wo ich von irgendetwas, das nicht Gott ist, die Geborgenheit, die Sicherheit, den Sinn, die Befriedigung und die Schönheit erwarte, die nur Gott geben kann. Götzendienst beginnt dort, wo ich irgendwas, das nicht Gott ist, Geborgenheit, Sicherheit, Sinn, Befriedigung, Schönheit und all die Dinge, warum du jeden Tag arbeiten gehen willst, um irgendwas in deiner Seele zu erfüllen, das ist alles Götzendienst, wenn du es nicht von Gott erwartest, sondern von der Arbeit. Und somit wird für viele das Arbeiten, das Handeln, das Tun, das Wirken zum Dreh- und Angelpunkt der Identität. Und das Problem ist, unsere Identität liegt dann nicht mehr bei dem Werk Gottes, wo er gesagt hat, sehr gut. Und jetzt arbeite in meinem Werk. Sondern wir treten heraus und versuchen uns unsere Identität zu erarbeiten. Wir versuchen sie zu machen. Die wenigsten haben, vermute ich mal, in Psalm 104, wir haben ihn ja nur gehört, haben wahrscheinlich nur gehört, was Gott die ganze Zeit tut. Das ist interessant, wenn du zu Hause dir das nochmal anschaust. Gott tut, Gott arbeitet, Gott macht, Gott versorgt. Und auf einmal mittendrin heißt es in einem Satz, in Vers 23 heißt es, der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Es ist herrlich. Es ist genau das, worum es heute geht. Gott schafft, Gott macht. Und der Mensch, das ist das Ideal, ist mittendrin, aber nicht außerhalb. Aber wenn wir diese Einbettung unserer Arbeit in Gottes Arbeit vergessen, kommt es zu Fehlstellungen in unserem Leben. Arbeit ist dann nicht mehr das, wozu es bestimmt war. Arbeit ist dann nicht mehr Ausdruck unseres wahren Wertes als Ebenbilder Gottes, sondern wird plötzlich zu einem sehr perversen Weg, um wertvoll zu werden und ein Weg, wie wir uns Würde erarbeiten wollen. Führt mal heute ein Gespräch mit Menschen, die er nicht kennt und frag, ich möchte dich kennenlernen, wer bist du? Ganz, ganz schnell sind wir dabei zu sagen, mein Name ist Waldemar Justus und ich bin meine Existenz, ich bin Doppelpunkt vom Beruf das. Und wir sind mächtig stolz, wenn es ein angesehener Beruf ist, den wir bringen können. Oft kommt sogar bei vielen der Beruf vor der Familie. Und sie können über ihren Beruf erzählen, aber nichts über ihre Kinder. Ich bin, keine Ahnung, Hausmeister, was weiß ich. Völlig wurscht was. Mein Name ist und ich bin Beruf. Und dadurch kommen viele in eine Krise. Wenn sie merken, sie tun Berufe, die gesellschaftlich nicht so angesehen sind, nicht so akzeptiert. Und dann kommt man in ein Hamsterrad der Unzufriedenheit und versucht und macht und tut, um akzeptiert zu werden. Das Problem ist, man hat die Akzeptanz in Christus nicht gefunden. Dass ich angenommen bin, dass ich Ebenbild Gottes bin und aus dieser Identität heraus arbeite, egal was. Vor allem, es ist mega unterschiedlich von der Kultur her, was angesehen ist und was nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn du in Deutschland sagst, ich bin Krankenschwester, ist das eigentlich der allerletzte Beruf. Geh mal in die Schweiz und sag, du bist Krankenschwester. Da wird ein Knicks gemacht vor dir. Das ist ein angesehener Beruf dort. In Deutschland habe ich nicht das Gefühl. Wollen wir uns von unserer Gesellschaft sagen, was uns Würde und Wert gibt? Wollen wir in dieses Hamsterrad treten? Oder wollen wir wieder zurück zur Idee Gottes? Dass er gesagt hat, es ist gut, was ich gemacht habe, ist sehr gut. Und nicht zu vergessen, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, dass heute Mütter und Hausfrauen in ein Riesendilemma kommen, weil es heute nicht mehr reicht zu sagen, ich bin Hausfrau und Mutter. Ja, machst du nichts Vernünftiges? Doch. Doch, es ist die Arbeit, die Gott dir gegeben hat. Ehre Gott damit. Und tu deinem Nächsten, deinen Kindern, deiner Familie Gutes. Der Prediger sagt auch in Kapitel 4, Vers 4, und ich sah all das Mühen und alle Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Hauptsache besser als der andere. Und der Prediger in diesem Buch, der schreit eigentlich einen großen Schrei der Unzufriedenheit. Es ist alles so sinnlos. Es bringt alles nichts. Er sagt, du arbeitest und dann hast du dein Riesenwerk und dann stirbst du und dann siehst du nicht, was mit deinem Werk passiert. Und wofür ist das dann geblieben? Und dieser Schrei der Unzufriedenheit und Unvollkommenheit soll in dem Leser eine Sehnsucht danach wecken, aus dieser Vergänglichkeit herauszubrechen. Etwas zu finden, was Ewigkeitswert hat, was meinem Leben wieder Sinn gibt. Und das ist der Schrei aus dem Alten Testament nach dem Messias, nach Jesus Christus, der dir wieder Sinn geben kann, der die verkorksten Lebensbereiche in unserem Leben nehmen kann und wieder in die Schöpfungsordnung zurückbringen kann, der das, was zerbrochen ist, wieder heilen kann, der deinen Umgang mit Geld heilen kann. Geld ist eine wichtige Sache und ist auch nichts Böses, aber der dir den Umgang damit leicht machen kann, dass du nicht abhängig davon bist, sondern das nimmst, was Gott dir gibt und zufrieden bist. Dass beim Thema Sexualität er auch das wieder gerade rückt, dass du davon nicht abhängig bist, sondern Herr über deine Sinne. Und auch bei dem Thema Arbeit, dass du dich nicht danach definieren musst, um irgendwas zu tun und irgendwas zu machen, um dir Würde zu erarbeiten. Achtet mal darauf, als Adam und Eva in Sünde gefallen sind, was war das Erste, was sie gemacht haben? Sie haben gearbeitet. Was haben sie gemacht? Sie haben sich Feigenblättchen gemacht. Um ihre Würde irgendwie wiederherzustellen. Sie haben gemerkt, irgendwas fehlt und haben sich Feigenblätter angebaut und Gott sieht das. Was ist das? Und indem Gott sie verflucht und sie verjagt aus dem Garten Eden, sagt er, bin gnädiger Gott, weg mit diesen Feigenblättern, ich gebe euch mal ordentliche Fälle. Sogar wenn Gott Gericht übt, ist er gnädig und liebevoll. Und gibt denen was Richtiges zum Anziehen. Meine Lieben, diese Passage ist schon ein Bild auf Christus hin. Denn die Scham wurde bedeckt durch Felle von Tieren. Es war Blut nötig, es war ein Opfer nötig, damit ihre Scham bedeckt wird. Und das ist ein Bild. Ein Tieropfer kann Sünde nicht wegnehmen, sagt der Hebräerbrief. Aber Jesus Christus, das Lamm Gottes, kann unsere Scham wegnehmen und uns bedecken vor Gott, dass er uns gerecht und heilig anschaut. Selbst das ist ein Zeichen auf Jesus Christus. Wir müssen wieder, bald ist ja wieder Montag. Ich will uns ja vorbereiten auf morgen. Wir müssen wieder in die Lage versetzt werden, in dem Werk Gottes, was vollendet ist, zu ruhen, um als Ebenbilder Gottes im Angesicht Gottes zu arbeiten. Und ich bitte euch, dass wir Nachfolge, Jüngerschaft, das Leben als Christ nicht vergeistlichen. Jesus ist interessiert an unseren Alltag. Jesus ist gekommen und war nicht nur ein geistlicher und spiritueller Prediger. Jesus ist gekommen und es heißt, dass die ganze Fülle Gottes in Christus wohnte. Ein Zeichen dafür, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern Gott persönlich. Dieser Gottmensch kommt auf die Erde und was tut er? Er macht eine Ausbildung zum Zimmermann und arbeitet. Und zeigt, dass es nichts Schlimmes. Ihr sollt nicht die ganze Zeit Däumchen drehen und irgendwelche Gebete auswendig lernen und die ganze Zeit rezitieren. Arbeit ist gut. Aber das war nur ein Teil seiner Arbeit. Seine größte Arbeit, sein größter Job und sein größtes Werk war das Werk, was der Vater ihm gegeben hat. Und zwar die Menschheit zu erlösen von ihrer Sünde. Das war sein größtes Werk. Er lebte das Leben, was wir hätten leben sollen. Und er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen. Hat dieses Werk vollendet. Ist am dritten Tag und in dieser Kultur der erste Tag der Woche, wo die Arbeit wieder begann, ist er auferstanden. Hat gesagt, in mir ist ein neues Werk angebrochen. In mir ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Glaub an mich. Verbinde dich mit mir im Glauben. Und du lebst in dieser neuen Schöpfung, in einem neuen, vollendeten Werk. Das, was der erste Adam nicht geschafft hat, das habe ich geschafft. Für dich. Tritt ein in dieses Werk und lebe, arbeite, gib dich hin. Gott, Jesus sieht unsere Feigenblätter, die wir Tag für Tag erarbeiten. Und er sagt, das ist nichts Nutze. Ich habe für dich bezahlt. Ich bin für dein selbstsüchtiges und oftmals fehlgeleitetes Handeln und Arbeiten ans Kreuz gegangen. Jesus ist für unsere Arbeit, die manchmal in wirklich wirre Situationen uns führt, ist ans Kreuz gegangen. Und hat Wiederherstellung angeboten. Das ist die Grundlage, diese neue Schöpfung in Jesus Christus, dass er auferstanden ist und gesagt hat, und jetzt könnt ihr arbeiten, auch wenn es Anstrengungen gibt und Rückschläge. Aber unser Arbeiten wird durch Jesus Christus wiederhergestellt als wahrer Ausdruck unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Ich arbeite nicht mehr, um meine Schande zu bedecken, um das, was in meinem Herzen leer ist, aufzufüllen, um meine Würde wiederherzustellen, vor anderen etwas zu gelten. Ich arbeite ab sofort nur noch im Namen Jesu zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Das ist genau das, was in Kolosser 3, Vers 23 auch steht. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Das ist die neue Arbeitsethik, die neue Arbeitsperspektive der Nachfolger Jesu Christi. Folge mir nach. Folge mir nach auch in der Arbeit. Der Glaube übrigens endet nicht, wir sind schon ein bisschen fast über der Zeit, der Glaube endet nicht mit dem Gong hier in dieser Kirche. Der Glaube setzt sich Montag fort. Glaube am Montag, am Dienstag und am Mittwoch. Aber wenn du arbeitest, dann arbeitest du nicht, um Würde dir zu erarbeiten, um dir Frieden und Freude und alles zu gewährleisten, sondern du dienst Jesus Christus. Und du hast ein Erbe im Himmel. Ja, und dann ist es ein unangesehener Beruf, den du da tust. Aber kannst du dir vorstellen, dass du als Ebenbild Gottes diesen Beruf tun kannst? Und dich darauf freuen kannst, ja, dann verdiene ich jetzt hier wenig. Aber ich habe ein Erbe im Himmel. Wer will mir das wegnehmen? Ich arbeite von nun an nicht mehr, um Gott irgendetwas hinzuzufügen. Geborgenheit, Sicherheit, Sinn, Befriedigung und Schönheit, alles das habe ich in Christus. Als Erlöste arbeiten wir in einer zerbrochenen Welt und geben dieser zerbrochenen Welt Zeugnis von der Hoffnung, die wir in uns tragen. Wir verwalten unsere Talente, wir sind nicht faul, wir verwalten unsere Talente und Begabungen gut. Wir kaufen die Zeit aus, so wie das Neue Testament es sagt, und investieren unsere Energie. Nicht als Arbeitssklaven, weil ich arbeiten muss. Nein, als Ebenbilder Gottes, die freigesetzt sind zum Arbeiten im Namen Jesu. Wir geben unsere Kreativität und unsere ganze Kraft für Gott und unseren Nächsten. Aber nicht um Geborgenheit und diese ganzen Dinge, Sicherheit und Ruhm zu bekommen. Das haben wir bereits erhalten. Im Kreuz und in der Auferstehung Jesu Christi und in dem Erbe, was er uns versprochen hat im Himmel. Und nun können wir mit dieser Perspektive, Matthäus 5, und das sind die letzten Verse, die ich lese, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu sage, das auch in unsere Arbeitswelt hineintragen. In Matthäus 5, Vers 13 heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke, eure gute Arbeit sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Gott will Qualität von dir. Er will, dass du gute Werke tust und nicht auf eine Art und Weise, ich bin demütiger Christ, ich rede nicht darüber und möglich sollte niemand qualitative Arbeit von mir sehen. Denn wenn sie es sehen, dann ist es ja nicht mehr demütig. Nein! Geh morgen zur Arbeit mit der Perspektive, ich bin wiederhergestellt in das Ebenbild Gottes. Und ich kann arbeiten zur Ehre Gottes. Und andere Menschen sollen meine guten Werke sehen. Das Licht soll leuchten in meinem Arbeitsumfeld. Überall dort, wo ich bin. Die Menschen sollen es sehen und sie sollen den Vater verherrlichen. Das ist unsere Perspektive als Nachfolger Jesu Christi auf der Arbeit. Jetzt würde es nochmal eine Predigt dauern, um zu schauen, was es bedeutet. Ich möchte wirklich nur einen kurzen Abriss machen. Was bedeutet es, als Nachfolger Jesu zu arbeiten? Die erste Frage ist, bist du mehr mit deiner Karriere oder mit dem Reich Gottes beschäftigt? Fragst du dich zuerst, wo kann ich mehr Geld verdienen? Oder fragst du die erste und wichtige Frage in deinem Leben, wo kann ich Gott am besten dienen? Wenn du mit deinen Kollegen unterwegs bist, erkennen sie einen Unterschied in deinem Reden, in deiner Kommunikation. Machst du einen Unterschied, bist du wahrhaftig und zuverlässig? Kommen faule Worte von deinen Lippen? Bist du auf der Arbeit und sagst, ich stehle hier nichts? Die wenigsten werden wahrscheinlich irgendwelche Güter von der Arbeit mitnehmen. Aber meine volle Arbeitszeit gebe ich gerne meinem Arbeitgeber, auch wenn er nicht hinschaut. Und ich werde ihn nicht beklauen mit meiner Arbeitszeit, indem ich irgendwelches Zeug rumdaddel und unnütze Dinge treibe, sondern aufrichtig bin und sage, ich arbeite und ich arbeite ja für meinen Chef, aber nicht in erster Hinsicht. Ich arbeite für Jesus Christus. Und diese guten Werke, die brauchen Qualität, die brauchen Energie, die brauchen Kreativität. Und das gebe ich hinein. Bist du an deiner Arbeitsstelle interessiert an die Menschen, die gemobbt werden, die am anderen Ende sind? Hilfst du ihnen? Betest du für sie? Richtest du sie auf? Und wenn von dir Dinge erwartet werden, die gegen Gottes Wort stehen, bist du bereit, aufrichtig zu sein und zu sagen, nein, das kann ich aus meinen Glaubensgründen nicht tun. In meiner Ausbildung, ich habe bevor ich Pastor wurde, habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und ich war in einem Büro. Dann kam ein Vorgesetzter ins Büro und sagte, Herr Justus, ich habe jetzt gerade ganz viel zu tun. Ich stelle mein Telefon auf Ihr Telefon. Das wurde fast täglich mit meinem Telefon gemacht. Also ich musste immer alle oder viele Telefonate von meinen Kollegen übernehmen. War halt der Azubi. Und dann fragte ich, was soll ich denn den Kunden sagen, wenn sie anrufen? Sagen Sie ihnen, ich bin nicht da. Das war mein Vorgesetzter. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Das ist in jeder Firma so. Wenn du irgendwo anrufst und es wird gesagt, der ist gerade nicht da, der ist außer Haus. Ja, ja. Ich habe gesagt, das werde ich nicht sagen. Der guckt mich an, der wollte, war nämlich schon auf Bewegung in seinem Büro, er hat zu tun. Guckt mich an. Wie? Ja, das werde ich nicht sagen. Ich habe gesagt, ich werde unsere Kunden nicht belügen. Und dann sage ich werde ihnen sagen, dass sie gerade nicht zu sprechen sind. Okay. Das haben alle Kollegen gehört. Und alle wussten, dieser Mann arbeitet. Und er vergisst seinen Herrn nicht. Er vergisst Gott nicht. Und Gott steht über diesem Chef Und er belügt die Kunden nicht. Das bedeutet, er wird auch mich nicht belügen. Das ist ein aufrichtiger Mann, mit dem ich in die Augen schauen kann und ihm wirklich das, was er sagt, abnehmen kann. Dass er sogar bereit ist, seinem Chef zu sagen, das geht gegen die Gebote Gottes, kann ich nicht machen. Dazu brauchen wir Kraft. Dazu brauchen wir Kraft des Heiligen Geistes. Jesus Christus ist mit dir am Montagmorgen und möchte dir helfen, ein Jünger, ein treuer Jünger Jesu zu sein und Gott zu verherrlichen mit deiner Arbeit und anderen Menschen zu dienen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch für diese sehr depressiven Worte aus Prediger 2. Und dass dieser Schrei nach Vergänglichkeit und Unvollkommenheit auch in deinem Wort zu finden ist. Und dieser Schrei schreit auch in vielen Herzen auf. Vielleicht auch hier in diesem Raum. Menschen, die sich definieren über ihre Arbeit und wo Arbeit eigentlich ein Gott geworden ist, um sich zu definieren, um vor anderen Menschen was zu zählen, was zu gelten und sein Leben irgendwie einen Wert zu verleihen. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist und diese Maskerade zerbrochen hast und eine neue Schöpfung in dir angebrochen ist und dass du uns wieder anbietest, dass diese Ebenbildlichkeit, die korrumpiert ist, die kaputt gegangen ist, wiederhergestellt wird in uns. Dass wir Arbeit als Segen sehen können. Dass das Herrschen, Bewahren und Bebauen deines Gartens, deines Planeten, dass es eine gute Aufgabe ist, mit deinen Ressourcen zu hantieren und sie zu verwalten. Ich bitte dich, dass du uns zu treuen Arbeitern machst, die ein Zeugnis sind auf dem Arbeitsplatz, egal wo wir sind, ob das zu Hause ist, Homeoffice oder draußen. Ich bitte dich, dass du uns segnest und dass die Menschen unsere guten Werke sehen. Aber nicht, dass sie uns preisen, sondern dass sie den Vater im Himmel verherrlichen. Schenk uns Gnade, dass das Salz und das Licht, was wir sind, wozu du uns berufen hast, dass es hinausgeht in die Welt und wir unseren Glauben leben, nicht nur am Sonntag, sondern die ganze Woche, unser ganzes Leben, bis zum Ende und dann am Ende unser Erbe empfangen bei dir, Herr. Danke für diese lebendige Hoffnung. Amen.